bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Abend, Herr Huber.
Haben Sie schon Abend? Guten Morgen, Herr Fischer. Oh.
Sind Sie da nicht so sicher?
Wenigstens stimmt der Name bei seiner Ansage.
Ja, ich war ja schon länger nicht mehr hier.
Ja, ist uns aufgefallen. Haben wir bemerkt.
Guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen, Herr Huber. Wenn ihr mich einfach vergisst, muss ich halt, okay.
Ah. Wir sind gar nicht so weit gekommen.
Entschuldigung, wollte Sie nicht unterbrechen.
Guten Abend, Herr Lüthi.
Hallo.
Sie wissen, ich möchte gerne ein bisschen vorwärts machen. Feierabend steht vor der Türe, wie immer.
Ja, der Antrag ist sowieso bei Ihnen, also, was ist es denn?
Kleinen Moment noch, ich war im Aufenthaltsraum. Haben wir eine Kryokammer, neuerdings?
Ja, über die haben wir ja schon mehrfach gesprochen.
Der Herr Wolf schläft da schon seit Monaten fast, oder?
Ja, schon ziemlich lange.
Oder war das die Tiefkühltruhe? Ich glaube, war nicht so sicher.
Könnte in diesem Institut auch beides sein.
Weil ich wollte mir eigentlich ein Eis holen, weil es so warm. Mir ist dann der Kinnlade heruntergefallen, als ich den Herr Wolf in der Kryokammer oder Tiefkühltruhe fand. Da war mir die Lust auf das Eis weg.
Verstehe ich. Trotz den tiefen Temperaturen müffelt's da schon ein bisschen.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob er auch noch gezuckt hat.
Wir haben da extra einen Stock hingelegt. Sie können den mit dem Stock antippen, dann bewegt er sich manchmal.
Den habe ich übersehen, ja. Hatte meine Brille nicht dabei.
Auf der linken Seite der Türe hat es einen langen Stock, Herr Huber.
Ich versuch's nächstes Mal.
Darf ich jetzt den Antrag?
Ja, Sie dürfen.
Moment noch. Apropos Herr Wolf, Sie haben ja sicher mein Memo gelesen, das ich letzte Woche versendet habe. Betreffend dieser Notizzetteln.
Nee.
Naja, Sie wissen ja, dass wir von der Firma Post-it alle Post-it-Zettel, die hinten keinen Leim dran haben, also einen Produktionsfehler haben, gratis zur Verfügung gestellt bekommen, um Notizen zu machen. Überall hängen diese Zettel herum, die mit Klebstreifen überall angemacht werden, was natürlich umwelttechnisch auch ein bisschen ein Schuss in den Ofen war. Aber letzte Woche hatte ich auf meinem Tisch einen neuen Lieferschein von einem weiteren Ballett dieser Notizzettel. Ich hatte so in Erinnerung, wir haben doch erst gerade ein Ballett geliefert bekommen. Das hat mich irgendwo verwirrt. Und dann bin ich dieser Sache nachgegangen und als ich den Gang entlang lief und auch eben beim Ruheraum vorbeikam, hingen an der Türe und um die Türe herum überall solche Notizzettel. Als ich dann reinging, hingen da mehrere hundert, also der ganze Raum war tapeziert von diesen Zetteln. Und überall stand drauf, ich bin Sam. Überall das Gleiche. Und Herr Wolf lag da mit einer roten Kappe an und ein breites Grinsen im Gesicht. Haben Sie irgendeine Ahnung, was das bedeuten kann?
Nee.
Das gibt's nicht.
Auch nicht. Ja, dann frage ich Herrn Rechsteiner oder Frau Sannemann, vielleicht wissen die etwas. Aber falls Ihnen irgendwas zu Ohren kommt oder sowas, wäre ich froh, wenn Sie mir das weiterleiten würden. Es interessiert mich wirklich, was da los ist.
Darf ich jetzt den Antrag?
Ja, Sie dürfen.
Danke vielmals.
Ja, Sie dürfen, aber ich wollte noch sagen.
Ja, gut. Soll ich jetzt warten oder darf ich?
Nee.
Tun Sie es einfach.
Ich mach's kurz, weil Herr Huber hatte schon sehr viel Zeit verbraten da. Ich fasse den Antrag zusammen. Der Herr Schneller meint, die Corona-App müsse abgeschafft werden, weil sie den Datenschutzbestimmungen nicht entspricht und er keinen Bock drauf hat, sich komplett überwachen zu lassen, nur wegen ein bisschen Grippenviren, so die Zusammenfassung.
Mhm.
Er findet, die Corona-App ist Abfall und gehört als Abfall zertifiziert.
Da gebe ich ihm voll recht.
Wieso?
Weil einfach das nicht geregelt ist und unsere Grundrechte einfach mit so einer Tracing-App durchaus einfach eingeschränkt werden kann.
Wieso?
Sie mögen sich vielleicht erinnern an die Protokolle, die von dem Gericht für die Telefongespräche abzuhören, das sollte eigentlich vor Gericht beurteilt werden, bevor das bewilligt wurde.
Mhm.
Man hat festgestellt, dass die Richter jeweils Blanko-Unterschriften auf einen Antrag gestellt haben und somit einfach Tür und Tor offen war für ja, vielleicht irgendwelche nicht ganz sauberen Abhörtechniken. Dann haben wir ja noch die Fischen-Affäre gehabt. Da hat ja der Bund ganz klassisch auf Karteikarten Daten gesammelt. Das gab ja damals riesige Proteste. Man merkt auch, dass die Leute mit ihren Grundrechten und ihren Daten, die sie hinterlassen, immer fahrlässiger umgehen. Deshalb wehret den Anfängen. Weg mit der App.
Aber was hat das jetzt alles mit der App zu tun, Herr Huber?
Weil sie Sachen ermöglicht, die nicht konform sind mit unseren Grundrechten.
Wieso nicht?
Weil die Daten über mich gesammelt werden.
Ja, aber ja nur lokal auf Ihrem Handy.
Ja, das sagen Sie jetzt, ja.
Nee, schauen Sie sich den Source Code an, dann ist das relativ klar.
Der Code ist frei verfügbar, Sie können den gerne reviewen und können sich dann selber ein Urteil darüber machen, ob die Daten übermittelt werden oder nicht. Teile der Daten werden tatsächlich übermittelt, falls jemand infiziert ist.
Mhm.
Aber nur die Daten, die dazu nötig sind, um das auszuwerten.
Ja, und da müssen Sie doch auch noch zustimmen.
Genau, und wo steht das geschrieben, dass das so ist? Das Gesetz gibt's nicht.
Haben Sie vielleicht einen besseren Vorschlag, der ganzen Geschichte eher Herr zu werden?
Ja, wenn man sich einfach an die einfachen Regeln halten würde, dann wäre das relativ einfach, da bräuchte es die App nicht.
Sie sagen jetzt einfach, wenn man sich an die Regeln hält. Sie reden jetzt von Abstand und von Gesichtsmasken.
Gesichtsmasken, Hände waschen, desinfizieren und so weiter.
Aber Sie sehen ja zum Beispiel auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, da ist Händewaschen jetzt mal grundsätzlich nicht möglich. Gesichtsmasken wären mehr möglich als getragen werden, gebe ich zu. Aber auch dort ist es ja trotzdem noch möglich, dass man den Virus überträgt. Und das Wichtige an diesem ganzen Virus ist ja, dass wenn es irgendwo ausbricht, dass man nachverfolgen kann, wer ist möglicherweise wieder Neuträger, damit man sofort alle in Quarantäne schicken kann und das gerade unterbinden, dass es sich nicht weiter ausbricht. Und um das geht es. Wie wollen Sie das sonst organisieren?
Eine kleine Zwischenfrage. Wir haben doch jetzt die erste Welle einigermaßen mit dem Lockdown, mit erheblichen Schaden hinter uns gebracht.
Mhm.
Das ging auch ohne die App. Wir haben ja, die Leute konnten zurückverfolgt werden.
Ja, weil wir alle in Quarantäne geschickt haben. Wollen wir ja nicht nochmal?
Ich war nicht in Quarantäne, Entschuldigung.
Ja, aber in facto durch den Lockdown wurden sie ja angehalten, möglichst das Haus nicht zu verlassen. Das kommt einer Quarantäne fast gleich.
Ja, das stimmt. Aber was bringt dann die App, wenn sie dann die Leute herumlaufen, sie wissen dann 300.000 Leute sind dann irgendwie infiziert und über die App können sie feststellen, wo das weiter verbreitet wird. Bringt ja auch nichts.
Ja, dass sie zum Beispiel gewisse Ansammlungen oder Partys, die es gegeben hat oder wo auch immer, dass das Ding halt dann irgendwie wieder ausbricht, dass sie sofort feststellen können, wer war alles da und dann all diese Leute sofort separieren können und in Quarantäne setzen, damit sie eben nicht wieder das ganze Land irgendwo in einen Lockdown setzen müssen. Um das geht's doch.
Da gebe ich Ihnen schon recht, dass nicht das ganze Land, aber mit der App. Eine Frage, wo ist das gesetzlich geregelt? Entschuldigung, es gibt kein Gesetz dazu.
Es ist ja auch nicht verpflichtend, dass Sie die App einsetzen. Das ist ja kein Gesetz. Das basiert auf Freiwilligkeit.
Ja, jetzt auf Freiwilligkeit. Aber was ist, wenn irgendjemand dann sagt, ja, wenn Sie die App nicht benutzen, kommen Sie hier nicht rein oder dürfen Sie dies nicht, das nicht und, was dann?
Das darf man nicht.
Das Parlament ist dabei, genauso ein Antidiskriminierungsgesetz auf dieser App-Basis zu konstruieren. Das ist aber etwas relativ Neues, ja, und das muss halt gemacht werden und ich denke, das wird auch in den nächsten Monaten gemacht.
Sagen wir Jahre.
Im Endeffekt würde eine Verpflichtung der App ja bedeuten, dass der Staat davon ausgeht, dass jeder Bürger ein Smartphone hat, oder? Ich hätte dann keines mehr.
Ich auch nicht. Ich hätte einen Nokia 3610.
Oder ich hätte mehrere.
Und dann funktioniert das Konzept ja schon nicht mehr. Das heißt, der Staat müsste dann eigentlich, wenn das ein Zwang wird, auch dafür sorgen, dass jeder Bürger ein Smartphone erhält. Das wird ganz sicher nicht passieren.
Ist wahrscheinlich billiger als ein Lockdown.
Herr Huber, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass das verpflichtend wird. Das wäre zu teuer.
Und auch Quatsch.
Nee, wahrscheinlich jedem Bürger ein Smartphone zu geben, ist wahrscheinlich billiger als ein Lockdown.
Ich habe hier das Gefühl, Sie sprechen von Sachen, die so sehr unwahrscheinlich eintreten werden. Aber nochmal die Gegenfrage, Sie haben es ja vorher angesprochen, die Leute, die halten sich nicht mehr an die Regeln, die eigentlich gelten würden, weil das hat sich ja nicht geändert. Hände waschen, desinfizieren, Gesichtsmaske tragen. Herr Lüthi, zur Gesichtsmaske ist einfach noch zu bemerken, dass es ganz klar verhindern kann, gemäß neuesten Studien, wenn man die trägt, andere Leute anzustecken, falls man den Virus selber hat. Es geht ja nicht darum, sich zu schützen, sondern so in Kollektivintelligenz eben die anderen davor zu schützen. Nur leider hält sich kein Schwein mehr dran, es ist vorbei.
Aber es gibt regionale Unterschiede. Entschuldigung, Herr Fischer. Ich hatte gerade letzte Woche mit einem Mann zu tun, der vom Tessin kommt. Und er hat mir dann erzählt, dass er ganz erstaunt ist, als er in Deutschschweiz in Zürich ausgestiegen ist, dass kein Schwein eine Gesichtsmaske trägt. Mhm. Wogegen im Tessin, dass eine ziemlich bei 90% liegt. Mhm. Also sind wir Deutschschweiz einfach dümmer oder einfach unvorsichtiger oder gleichgültiger?
Die haben im Tessin das Grauen gesehen, die wurden direkt konfrontiert mit dem, in der Deutschschweiz eben viel, viel weniger. Und darum ist das nicht als Bedrohung erkannt worden von den meisten Leuten. Die waren ja auch zu Hause und konnten gar nicht interagieren. Das hat hier einfach nicht so stattgefunden. Und darum ist die Awareness eben auch nicht so hoch wie in Teilen, wo der Virus viel, viel stärker grassierte. Aber an und für sich, ich sehe es auch nicht ein, wieso wir uns hier anders verhalten sollten als die Tessiner. Die machen das eigentlich richtig. Aber wie gesagt, also Sie sehen, das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit der Vergesslichkeit der Gesellschaft. Ich habe so das Gefühl, 2 Monate hält das hin und dann sind solche Großereignisse vergessen worden von den meisten Menschen und man macht weiter wie vorher. Und das dürfte nicht sein. Aber eben, das funktioniert nicht mit Gesichtsmasken, Hände waschen und so, weiß ich nicht. Ich kontrolliere nicht, ob die alle ihre Hände waschen. Man sieht aber schon, dass die Leute sich die Hände nicht mal mehr richtig desinfizieren vor den Läden, wo überall schön die Mittel stehen, um sich zu desinfizieren. Das lässt alles nach. Und da haben sie ja keine Mittel mehr, der ganzen Geschichte irgendwie habhaft zu werden. Außer eben der App.
Also Sie meinen, die App braucht es wegen der Dummheit der Leute?
Es würde Sinn machen, wenn die Mehrheit der Menschen solch eine App akzeptieren würde. Es geht ja da auch nicht wieder darum, mich selber zu schützen, sondern mein unmittelbares Umfeld zu schützen. Die meisten Leute denken halt nicht so weit, dass man den anderen Menschen schützen sollte, mit dem man täglich zu tun hat. Und von dem her, was ich eben befürchte, egal was sie da für Argumente bringen, ist, dass die Mehrheit der Menschen diese App gar nicht akzeptieren wird. Auch wegen Bedenken, wie sie sie äußern, das können wir vielleicht nachher nochmal betrachten, die sind bestandslos. Da hat es nicht, was man sich Sorgen machen muss. Die App wurde von Anfang an so aufgebaut, dass möglichst wenig Daten übermittelt werden und dass sie ziemlich genau kontrollieren können, was sie für Daten weitergeben. Wenn sie einmal pro Tag bei Google eine Suche starten, werden sie wahrscheinlich mehr Daten herausgeben als mit so einer App. Und das willentlich und nur, weil sie zu faul sind, selber im Internet zu suchen. Wie gesagt, ich befürchte, die Akzeptanz wird sehr, sehr klein sein. Herr Lüthi, Sie haben ja mal erwähnt, im Vorgespräch in Österreich 40% der Menschen haben die App installiert, oder?
Ja.
Das ist zu wenig, das bringt nichts. Da kann man sich das auch schenken.
Obwohl die Österreicher eine riesen Werbekampagne gemacht haben. Hm? Trotzdem mehr nicht. Also ich kenne noch keine Zahlen in der Schweiz, aber ich bin echt gespannt, wie stark das wird. Das wäre sehr enttäuschend, wenn wir auch nur so geringe Zahlen hätten. Weil dann denke ich, also reine Annahme von mir, dann wird es vor allem, wenn die nächste Grippewelle kommt, nämlich im Herbst, wenn dann sowieso wieder alle husten und so weiter und so fort, dass dann die Leute wieder sowohl Masken tragen, wie auch diese App stärker benutzen. Aber über den Sommer sehe ich da keine großen Möglichkeiten.
Bin ich einig mit Ihnen. Das wird wahrscheinlich genau so passieren. Aber Herr Huber, was ich eben grundsätzlich nicht verstehe, ist, wenn sowas von staatlicher Seite unterstützt wird, wo möglicherweise Daten weggehen, die Sie unter Umständen nicht ganz genau kontrollieren können, dann gibt es einen riesen Aufschrei in der Bevölkerung. Aber jeder hat ein Facebook-Profil, wo täglich viel mehr Daten an viel mehr verschiedene Gesellschaften geschickt werden, wo sie überhaupt keine Kontrolle drüber haben, was da passiert. Die Skandale in der Vergangenheit haben sie auch bewiesen, dass es genau so ist. Aber das ist Ihnen ja offensichtlich egal. Einen Facebook-Account haben Sie ja.
Ich habe einen Facebook-Account, aber da wird nur ganz wenig publiziert und nichts Persönliches.
die meisten Menschen halten sich nicht dran und posten da rein, was auch immer denen in den Sinn kommt. Und das sehe ich als viel, viel größeres Sicherheitsrisiko als eine Corona-App.
Fotos von Kindern, dann der Statusmeldung, ich bin im Urlaub. Herzlichen Dank aus der Adresse des Einbrechers. Danke, ich weiß jetzt, Sie sind nicht zu Hause, ich habe Ruhe. Also die Leute gehen schon sehr sorglos um. Ich habe einfach so meine Befürchtungen, eine staatlich kontrollierte App, die nicht in enge Grenzen gehalten wird. Wir müssen über China nicht über Menschenrechte diskutieren, aber die haben eine ähnliche App, da werden die Leute kontrolliert und jede Handlung wird mit Plus- und Minuspunkten benotet. Wenn wir so weit kommen, danke vielmals.
Das wird in diesem Ausmaß garantiert nicht passieren mit einer Corona-App. Im Endeffekt gehört Ihnen ja Ihr Handy und Sie können sie immer noch löschen, wenn Sie sie nicht haben möchten. Ich sehe den Benefit einer solchen App eigentlich über den Datenschutzbedenken.
Das ist genau das Problem mit den Grundrechten, die wir seit auch den Terroranschlägen haben. Man setzt den Benefit über die Grundrechte. Also Kampf um die Grundrechte, die wir jetzt jahrzehntelang erarbeitet haben, werden eigentlich sukzessiv demontiert.
Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht.
Das stimmt überhaupt nicht.
Doch, das haben wir schon in diversen Geschichten, aber nicht in dieser App.
Ja, wer sagt, dass es nicht weitergeht?
Die haben doch in Deutschland eine DSVGO, oder?
Ja, jetzt neu. Wir hatten aber vorher, von Deutschland hatten wir die Spy-App vom Staat, deswegen haben wir auch schon mal diskutiert.
Nein, jetzt vermischen Sie Äpfel mit Birnen, Herr Huber, ganz klar. DSVGO hat überhaupt nichts mit...
Beides sind Früchte, Entschuldigung. Ich komme vom Land, ich weiß, das sind Früchte.
Es ist nicht vergleichbar. Die Datenschutzgrundverordnung sagt eigentlich, dass Sie der Herr und Meister Ihrer Daten sind, egal ob die bei Facebook oder bei Twitter liegen und dass Sie jederzeit das Recht haben, eine Kontrolle über Ihre Daten zu kriegen und auch das Recht haben auf Vergesslichkeit. Sie können die nötigen, Ihre Daten zu löschen und die müssen sich dran halten. Das heißt, da ist tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung passiert, auch wenn sie sehr teuer und schmerzhaft ist für viele Unternehmen, dass der User wieder der Herr seiner eigenen Daten ist. In diese Richtung geht es immer mehr. Und das ist nicht schlechter als vorher, sondern besser als vorher.
So eine DSVGO ist ja super und toll. Die Frage ist nur, komme ich einfach an meine Daten oder komme ich nur unter erschwerten Umständen an meine Daten?
Sie kommen einfacher an Ihre Daten, als das vorher der Fall war. Weil es gibt jetzt schon diverse Websites und Services, wo Sie einen Menüpunkt haben auf der Website, wo Sie sagen können, meine persönlichen Daten herunterladen. Und dann können Sie die auch reviewen. Ich habe das auch schon gemacht, habe mir die angeschaut. Und das ist spannend, was man da mit einem Mausklick jetzt kriegt, wo ich vorher 20 E-Mails in der Gegend rumgeschickt habe, um im Endeffekt aufzugeben, weil es mir dann zu blöde wurde. Zum Beispiel ist mir das genau mit der Schweizerischen Post passiert, die nicht fähig waren, mir meine Daten trotz Datenschutzgesetz in der Schweiz innerhalb nützlicher Frist auszuhändigen. Nützliche Frist heißt 2 Monate. Ich bin vom Postschalter ins Internet gejagt worden, vom Internet wieder zurück an den Postschalter mit dem Ergebnis, dass es kein Ergebnis gab. Und das dürfte jetzt, wenn wir die DSVGO in der Schweiz hätten, dürfte jetzt nicht mehr passieren. Und die Post ist ein staatlicher Betrieb. Ich meine, die müssten sich ja eigentlich an die Gesetze halten. Oder ein halbstaatlicher Betrieb. War aber nicht der Fall. Und von dem her muss ich sagen, ja, da hat sich ganz klar was verbessert. Die Awareness beim User ist da. Der kann jetzt nämlich wirklich mit einem Klick sehen, was er da alles für Scheiß ins Internet drauflädt. Und auch die Awareness auf Anbieterseite ist da, dass sie sich jetzt bewusst sind, dass sie die Daten einfach nicht mehr so hergeben können, an wen auch immer. Das ist eine klare Verbesserung gegenüber früher. Ich betone das alles ja nur, um zu sagen, die Welt ist besser als früher diesbezüglich, hat aber im Endeffekt überhaupt nichts mit der Corona-App zu tun, weil Sie ja da kontrollieren, welche Daten Sie wo uploaden. Und wenn Sie sagen, staatlich unterstützte App, gebe ich Ihnen zum Teil recht. Der Source-Code, der ist frei verfügbar. Sie können den downloaden, reviewen. Und wenn Sie da sehen, dass irgendwelche geheime Kommunikation stattfindet, verschlüsselt auf irgendwelche komische IP-Adressen, dann können Sie immer noch intervenieren und sagen, so geht das nicht. Aber das Ganze liegt nackt hier. Sie haben mindestens die Möglichkeit, das zu reviewen. Da wird nicht geschummelt und beschissen, wie das früher der Fall war.
Und ich fand das eigentlich sehr motivierend, als die ganze Diskussion losging über diese App. diversen Staaten fanden ja, dass das Ganze zentral gemacht werden sollte. Aus dem Grund heraus, wenn das Ganze zentral gemacht worden ist, lassen sich natürlich diese Daten auswerten und natürlich statistisch auch besser verfolgen, wo sind irgendwelche Ausbrüche oder eben nicht. Und dann gab es doch sehr, 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 sehr breiten Protest auf verschiedensten Ebenen. Nein, das geht nicht, wir müssen das dezentral machen. Ich hätte im ersten Moment den Verdacht gehabt, vergiss es Leute, das wird zentral gemacht. Da ist der Staat zu fest dahinter. Auch die Wirtschaft, die natürlich ein Interesse hat, dass das möglichst genau kontrolliert wird. Und dass ich dann an eine dezentrale App und sogar eine Open-Source-App durchgesetzt hat, und zwar nicht nur in der Schweiz, inzwischen ist es ja auch in Deutschland wie in Österreich auch so, fand ich doch im Endeffekt eine sehr positive Nachricht. Also hat mich gewundert und positiv überrascht.
Ein richtiges Wow. Das könnte tatsächlich Einfluss auf die Zukunft haben, wie wir mit persönlichen Daten umgehen werden. Finde ich super. Finde ich wirklich super. Nee, Herr Huber, ganz ehrlich, die Argumente, die ziehen hier nicht so wirklich.
Also ich sehe in verschiedenen Bereichen ein großes Fragezeichen, wie wir mit digitalen Daten umgehen. Aber jetzt Corona-App, gerade die rühmliche Ausnahme.
Ich kann ja Source Code lesen wie Deutsch, nämlich gar nicht.
Nein, aber Sie können mindestens einen Bericht lesen von einem Typen, der das versteht und der fähig ist, das zu formulieren, dass auch Sie das verstehen. Ich meine, nur schon die Möglichkeit, dass Sie die Möglichkeit haben oder jemand den Source Code reviewen kann, ist eine fantastische Angelegenheit. Das hat es vorher so noch nie gegeben und es besteht die Hoffnung, dass das eigentlich ein Modell wird für die Zukunft.
Ich finde ja die Diskussion jetzt sehr wertvoll über den Antrag, weil vielleicht gelingt es ja auch in der Diskussion, mehr Sensibilität zu erreichen und auch mehr Differenziertheit zu erreichen.
Herr Huber, nehmen Sie das bitte nicht persönlich, was ich jetzt sage, aber die Leute, die gegen so eine App sind, die sollten sich zuerst mal aufschlauen, was die App genau tut, welche Daten übertragen werden und sich dann nochmal ein Urteil bilden im Verhältnis zu dem, was sie sonst so posten, ob da tatsächlich eine Gefahr besteht. Es ist immer so mit digitalen Daten, dass eine gewisse Gefahr besteht, dass die missbraucht werden. Man könnte ja auch die App im Nachhinein noch verändern mit einem kleinen Kniff und Trick und die Daten dann doch irgendwie zentral speichern. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Bei solch einer Aktion, die angewiesen ist auf die Akzeptanz der Leute, dass sie eben partizipieren, gehe ich aber nicht davon aus, dass die das tun werden, weil das Risiko für das Scheitern einer solchen App, wenn das tatsächlich passiert, das ist schon sehr, sehr hoch. Und dann muss niemand mehr darüber diskutieren, ob man die App haben will oder nicht. Dann wird sie einfach keiner mehr haben wollen. Das heißt, die einzige Strategie, die ein Staat mit solch einem Instrument fahren kann, ist komplette Transparenz und komplette Kontrolle der Daten, die übertragen werden. Anders wird es nicht funktionieren, nie und nimmer.
Ja, und es kann auch nicht passieren, dass das schnell umgeschalten wird. Die Daten, die gesammelt sind, bleiben auf dem Handy nur 2 Wochen bestehen. Nachher werden sie automatisch gelöscht, oder? Jetzt, wenn es zum Beispiel ein Update geben würde, dass nachher die Daten zentral irgendwo hingelegt werden, könnte ja sein, oder? Dann wären erstens mal nur die letzten 2 Wochen an Daten verfügbar, also zentral. Und gleichzeitig würde das natürlich derart einen großen Protest auslösen, dass alle die App löschen würden.
Wenn man es merkt.
Wenn ich mit meinem iPhone in meinem LAN bin, geht es 10 Minuten, bis ich sowas merke.
Wie merken Sie das?
Ich sehe, was meine Firewall für Kommunikation aufbaut. Wenn mein iPhone auf einmal irgendwelche Webs...
Sie?
Ich wäre so nett, Herr Huber, und würde es Ihnen auch sagen. So nett wäre ich dann.
Also irgendwer würde das extrem schnell feststellen und würde das natürlich sofort publik machen.
Das ging ganz schnell, bis das publik werden würde. So eine Kommunikation können Sie fast nicht verstecken. Dass Daten gesammelt werden, ist wahrscheinlich nicht zu verhindern. Auf keiner Stelle ist das zu verhindern. Manchmal tun wir es ja sogar freiwillig. Was mit den Daten aber dann geschieht, das ist immer die große Frage. Und wenn die dann einfach so sorglos weitergegeben werden und daneben massive Privatsphärenverletzungen nach sich ziehen, dann kann es natürlich nicht mehr funktionieren.
Mhm.
Aber das ist ja nicht der Fall bei der Corona-App.
Es kann nicht angehen, dass man dann irgendwie sagt, ja, sie kommen nicht ins Restaurant, weil sie die App nicht haben. Oder sie bekommen den Job nicht, oder?
Dort sehe ich die Hauptproblematik. Das hat nicht wirklich mit der App zu tun, also keine technische Background. Das wäre eine absolute Katastrophe.
Genau, aber die Tendenzen sind ja überall. Die App mag ja wirklich technisch einwandfrei sein, aber die Schwäche liegt beim Menschen. Auf der einen Seite die Leute, die rücksichtslos ihre Daten rausgeben, auf der anderen Seite, die sich nicht kümmern um Datenschutz oder um die Privatsphäre anderer. Also ich denke, da habe ich halt meine Bedenken.
Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Und was Sie auch vorher gesagt haben, es ist wichtig, dass wir die Awareness schaffen, also dass jeder sich permanent überlegt, was macht er mit diesem Netz oder mit elektronischen Daten überhaupt. Darum bin ich eigentlich für diesen Antrag sehr dankbar, weil es eben zeigt, Herr Schneller hat sich ja schon mal Gedanken gemacht. Soll man die abschaffen oder nicht? Er fand abschaffen. Und rein die Diskussion ist ja schon mal sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir zwar gegen Herrn Schneller, finde ich, abstimmen, aber das heißt nicht, dass dieser Antrag schlecht ist, sondern der Antrag war sehr gut.
Herr Schneller, Sie können beruhigt sein, egal wie die Abstimmung hier ausgeht, wir werden auch in Zukunft immer wieder solche Themen haben. Sie haben eine Diskussion angestoßen, die hoffentlich sich verbreitet.
Dann können wir jetzt zu der Abstimmung kommen.
Ja, gerne. Ich bin dagegen.
Sie sind dagegen, Herr Huber?
Ich muss das zweiteilen. Ich bin gegen den Antrag von Herrn Schneller, weil die reine App die Technik betrifft. Ich wäre dafür, wenn es das menschliche Unvermögen betreffen würde, mit technischen Mitteln und Daten in der digitalen Welt umzugehen. Herr Schneller, vielleicht müssen Sie einen zweiten Antrag stellen.
Da ich auch gegen diesen Antrag bin, haben wir, sagen wir, eine 2,5 Mehrheit.
Wunderbar, dann können wir jetzt wenden und nach Hause gehen.
Wollen Sie noch ein Eis?
Nein, aber ich habe mir überlegt, ob ich beim Nachhauseweg den Herr Wolf noch schnell anstupfe mit dem Stock da einfach, um zu sehen, ob der sich noch bewegt. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt und gehe direkt nach Hause.
Herr Fischer, ich komme schnell mit, damit ich sehe, wo der Stock ist.
Also gut, dann zeige ich Ihnen noch, wo der Stock ist.
Einen schönen Tag.
Danke vielmals.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.